ARD Podcast.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute?
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Legendäre Schiffe. Welche fallen Ihnen da als erstes ein? Die Titanic vielleicht, die Queen Mary oder die Santa Maria von Columbus? Wir vom Hamburger Hafenkonzert stellen Ihnen nach und nach noch mehr besondere Schiffe vor.
In dieser Sendung erinnern wir unter anderem an das legendäre Hamburger Konvoischiff Wappen von Hamburg, an den sagenhaften fliegenden Holländer oder gleich als erstes an die Victoria aus der Flotte Magellans, die als erstes Schiff die Welt umsegelt hat.
Moin und herzlich willkommen zur 3617. Sendung. Wir sind Petra Volkwarzen
und Dietrich Lehmann.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Hamburg.
Legendäre Schiffe, das sind nicht immer die größten und schnellsten. Es gibt auch Schiffe, die für einen Meilenstein in der Geschichte der Seefahrt stehen. Dazu zählt unbedingt die Victoria, das erste Schiff, das nachweislich einmal um die Welt gesegelt ist. Bekannter als die Victoria ist heute der Initiator der Expedition, die zu den Gewürzinseln, den Molukken, führen sollte, Ferdinand Magellan.
1519 sticht der Portugiese von Südspanien aus in See, mit 5 Schiffen. Im Auftrag der spanischen Krone soll er eine westliche Route zu den Gewürzinseln im Pazifischen Ozean finden. Die Portugiesen beherrschen damals einen Teil des Gewürzhandels, segeln mit ihren Schiffen aber über den Atlantik und den Indischen Ozean dorthin. Magellan soll also das schaffen, was eigentlich Christoph Kolumbus einige Jahre zuvor vorhatte. Während Kolumbus nur bis Amerika kommt, wird es zumindest einem Schiff aus Magellans Flotte, eben der Victoria, gelingen, den Seeweg nach Indien zu erkunden. Und schließlich als erstes Schiff die Welt zu umrunden.
Das ist die bedeutendste Expedition in der Geschichte der Menschheit,
sagt Felipe Garcia Hudobro Correa, Konteradmiral der chilenischen Marine, in einer Dokumentation des Fernsehsenders Arte.
Was war schwieriger? Die Reise der Apollo 11 zum Mond oder Magellans Reise? Ich wage zu behaupten, dass es Magellans Reise war. Denn sie fuhren ohne Vorkenntnisse ins Unbekannte und hatten keinerlei Unterstützung. Armstrong, Aldrin und Collins wurden permanent vom Raumfahrtzentrum aus überwacht. Sie waren nicht mit Widerstand, Meutereien oder Hunger konfrontiert. Was Magellan mit seiner Expedition geleistet hat, ist beeindruckend. Es zeugt von großer Kühnheit. Von Mut und Beharrlichkeit.
Mit mehr als 240 Männern bricht Magellan auf, an Bord von insgesamt 5 Schiffen. Flaggschiff ist die Trinidad, die Victoria ist das zweitkleinste Schiff. Eigentlich gehört der Dreimaster 2 Rädern aus dem Baskenland. Aber für die Armada von Magellan wird es, weil es besonders geeignet erscheint, kurzerhand beschlagnahmt. Es fließt eine Entschädigung. Die Victoria ist etwa 28 Meter lang über alles, ähnelt einer Kogge und bietet etwa 40 bis 50 Männern Platz. Ein Nachbau ist seit einigen Jahren an den europäischen Küsten unterwegs, die Nao Victoria, so auch im vergangenen Jahr in Bremerhaven. Kapitän Miguel Cuesta:
Es gefällt uns, wenn die Leute an Bord kommen, damit sie die Dimensionen des Schiffes sehen. Die Leute stellen sich immer ein viel größeres Schiff vor. Wenn sie davor stehen, bekommen sie eine Vorstellung davon, wie schwierig es war, mit so einem Boot zu navigieren.
Magellan steuert mit seiner Armada aus 5 Schiffen zunächst südlich, vorbei an den Kapverdischen Inseln und nimmt dann über den Atlantik Kurs auf Südamerika. Karten gibt es nicht. Deshalb stoßen die Schiffe in nahezu jede Bucht und in jede Flussmündung vor, immer in der Hoffnung, einen Seeweg zum Pazifik zu finden. Nach rund einem Jahr, im Oktober 1520, erreicht Magellan schließlich an der Südspitze Amerikas eine Bucht, die erfolgversprechend aussieht. So der Brite Sir Robin Knox Johnston, der erste Segler, dem alleine eine Non-Stop-Umsegelung der Welt gelingt.
Magellan fuhr in die Meerenge ein, die heute nach ihm benannt ist. Weiter südlich gibt es auch eine Passage, aber das wusste er nicht. Er fand diese Meerenge und wollte sie erkunden. Doch dazu musste er seine Männer erstmal überzeugen, denn da unten herrscht scheußliches Wetter. Aber er bestand darauf und hat es geschafft. Das nennt man echte Seemannskunst.
Die Passage, etwas nördlich von Kap Horn, wird später nach Magellan benannt. Als der Portugiese sie erkundet und schließlich dort durchfährt, hat sich ein Schiff seiner Armada bereits auf den Rückweg nach Europa gemacht, nach einer Meuterei. Mit nur noch 4 Schiffen steuert Magellan schließlich auf den noch unbekannten Pazifik. Der französische Meteorologe Jean-Yves Bernou:
Der Zeitpunkt, an dem sie aus der Magellanstraße rausfuhren, hätte schlechter sein können. Bei West- bis West-Südwestwind konnten sie sofort nach Norden fahren. Sie hatten sicherlich trotzdem Angst, bei dem Wind so zügig die felsige Küste hochzufahren. So nah an den zerklüfteten Bergen der Anden dachten sie wohl, hier darf nichts schiefgehen. Masten oder Segel durften nicht beschädigt werden. Der Wind durfte nicht auf Nordwest drehen, sonst landeten sie auf den Felsen. Sie haben sich zusammengerissen und sind hochgefahren. Sie wussten, was zu tun ist.
Hunderte, tausende Meilen durch den unbekannten Pazifischen Ozean, immer in der Hoffnung, irgendwo im Westen auf die Molukken, auf Indien, auf China zu treffen. Monatelang segelt Magellan mit seiner Flotte.
Es dauerte ewig. Die Mannschaft wurde durch Hungertote dezimiert. Am Rumpf der Schiffe sammelten sich Muscheln. Dadurch wurden sie langsamer. Sie waren sowieso schon nicht allzu schnell unterwegs und wurden jetzt noch langsamer, weil der Kiel der Schiffe verdreckt war. Die Segel nutzten sich ab und das Manövrieren wurde schwieriger. Mitten im Nirgendwo wurden sie langsamer. Es sah nicht gut aus.
Wahrscheinlich auf den Marianeninseln können Magellan und seine Männer erstmals wieder Proviant aufnehmen, bevor sie weitersegeln zu den Philippinen. Von den mehr als 240 Männern beim Start sind mehr als 100 entweder desertiert oder bereits gestorben, viele an Skorbut. Bei einem Gefecht mit Einheimischen auf der Insel Mactan sterben weitere Männer, auch Ferdinand Magellan. Mit nur noch 2 Schiffen segeln die verbliebenen Crewmitglieder weiter. Sie erreichen schließlich die ersehnten Molukkeninseln, können die erhofften Gewürze kaufen. Während eines der Schiffe zurück über den Pazifik nach Mittelamerika steuern will, wählt die Victoria mit ihrem neuen Kapitän Juan Sebastian Elcano den Kurs weiter Richtung Westen. Jean-Yves Bernou in der Arte-Dokumentation Die abenteuerliche Weltreise des Magellan:
Im Süden Afrikas erreichten sie das Kap der Stürme. Es wurde später in Kap der guten Hoffnung umbenannt. Das ist eine trügerische, gefährliche Gegend.
11 Tage muss die Crew der Victoria am Kap der guten Hoffnung einen Sturm aushalten. Dann ist das Schiff wieder im Atlantik. Aber die Victoria ist marode nach fast 3 Jahren auf See. In die Laderäume dringt Wasser ein. Ständig muss gepumpt werden. Die Männer leiden an Skorbut. Es mangelt an Proviant.
Die Geschichten von den langen Reisen über das Meer wirken wie eine Litanei über verrottete Schiffe, eine funktionsunfähige Flotte, Hunger, Skorbut und marodes Material.
An Bord der Victoria ist auch der Italiener Pigafetta. Er ist so etwas wie der Chronist der ersten Weltumsegelung. Er und 17 weitere Europäer erreichen schließlich mit dem stark mitgenommenen Schiff den Hafen von Sevilla, San Luca.
Am Montag, dem 8. September, warfen wir Anker vor der Mole von Sevilla. Am Dienstag zogen wir alle barfuß und lediglich im Hemd, jeder mit einer Kerze in der Hand, zum Sitz der Santa Maria della Antigua.
Die erste Weltumrundung mit einem Schiff, der legendären Victoria, dauert am Ende fast 3 Jahre. Die schöne Hamburgerin nannte man dieses Schiff auch. Vor 56 Jahren, im Februar 1968, läuft bei der Howaldtswerke Deutsche Werft auf Steinwerder die TS Hamburg vom Stapel. Mit dabei Bundeskanzler Kiesinger und seine Frau. Die Taufe des ersten großen Passagierschiffs nach dem Krieg ist ein besonderes Ereignis in der Bundesrepublik. In den 70er Jahren fährt das Schiff von Hamburg aus in die Welt.
Heute Nacht mit der Hamburg wollen wir nur
195 Meter lang, schneeweiß, 12 Decks mit allen Annehmlichkeiten. Die Hamburg ist ein luxuriöses Hotel auf dem Wasser. Günther Stein war Steward an Bord.
Auf der Hamburg, wir hatten einen elitären Kreis, die praktisch immer wieder zu uns kam. Die kannten sich untereinander, denn es war ja an und für sich ein kleiner Kreis, der damals sich solche Reisen überhaupt erlauben konnte.
Zwischen 5.000 und 7.000 Mark kostet eine Reise auf der Hamburg. 400 Besatzungsmitglieder kümmern sich um rund 600 Passagiere. Den Gästen fehlt es während der Reise an nichts. Ein Friseursalon ist an Bord, Schwimmbad, Außenpool und 3 Restaurants.
Vorspeisen gab es ungefähr 10 bis 15. Dann kamen die Suppen, das waren mindestens 3, 4 Suppen, verschiedene Suppen. Dann kam der Fisch. Es gab Leute, die von der Vorspeise bis zum Nachtisch alles gegessen haben.
Abends trifft man sich an der Bar und zum Tanz. Regelmäßig sind prominente Künstler an Bord, erinnert sich Horst Witt, der ebenfalls Steward auf der Hamburg war.
Ob es Ricky Toriani war, Peter Frankenfeld, Lala Anderson, das weiß ich, das war schon toll. Man hat sich geduzt, man hat sich also gekannt und das war gang und gäbe.
Von Hamburg aus geht es in die Sonne, Afrika, Karibik, Südamerika.
Wir sind auf kleinen Inseln in der Südsee gewesen. Da wurde extra dann für uns ein Fest inszeniert. Da wurden Tänze vorgeführt. Es waren wirklich fantastisch.
Auch Petra Zapke hat als junge Frau auf der TS Hamburg gearbeitet.
Ich bin von 1970 bis 1972 auf der wunderschönen TS Hamburg als Stewardess gefahren. Ich hieß damals Petra Wieland und hatte den Spitznamen bekommen Barmbek. Da ich ja eine Hamburgerin bin und auch aus Barmbek komme, hat man das natürlich auch an meiner Sprache erkannt. Und unter Barmbek kannten mich auch ganz, ganz viele Seefahrtskollegen.
Als Kabinenstewardess hat sie gearbeitet. Immer wieder aber bedient sie auch im Bereich der Besatzung, weil sie so mehr Möglichkeiten hat, zwischendurch auch mal von Bord zu gehen.
Man hat da zwar nicht so viel verdient, aber man wollte ja einfach auf so einem schönen Schiff auch die Welt sehen. Und die Reisen damals auf der TS Hamburg, die waren natürlich traumhaft. Und man hatte einfach mehr Möglichkeiten, an Land zu gehen.
Zu Hause im Hamburger Hafen, erinnert sich Günter Stein, wird das Schiff jedes Mal mit großem Trara in Empfang genommen.
Das war immer großartig, weil wir ja auch als Hamburg einen Teil von Hamburg mit in die Welt trugen. Ne?
1973 ist Schluss. Die Hamburg wird nach Russland verkauft und fährt unter dem Namen Maxim Gorki weiter. 2009 wird das Schiff ausgemustert. In Hamburg will eine Initiative die ehemalige Hamburg retten.
Der Hamburger Hafen als Hotelschiff.
Aber aus der Idee wird nichts. Das Schiff wird in Indien verschrottet.
Da hat mir das Herz wehgetan, dass das nicht zustande gekommen ist.
Petra Zapke und den anderen ehemaligen Crewmitgliedern bleiben die Fotos von damals und viele wunderbare Erinnerungen.
Für mich war es einfach auf diesem wunderschönen, tollen Schiff die schönste Zeit meines Lebens mit. Ganz tolle Zeit.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wenn es um legendäre Schiffe geht, dann darf eines nicht fehlen, das Boot. Klar, es geht um das U-Boot U-96, dem der Autor Lothar Günther Buchheim mit seinem Roman Das Boot ein literarisches Denkmal gesetzt hat und das durch die Verfilmung von Wolfgang Petersen weltweit bekannt geworden ist. Was aber ist dran am Mythos von U-96?
Eine Melodie, die ins Ohr geht. Dazu düstere Bilder aus dem spärlich beleuchteten Schiffsinneren. Und eine Crew, die sehr dicht aufeinander hockt.
Die meisten Kojen werden von zweimal benutzt, genau im Rhythmus der Wachen, ne? Das heißt, wenn einer abgelöst wird, dann legt er sich in den Mief des anderen, ne Jungs?
So wird das legendäre U-Boot U-96 in Wolfgang Petersens Verfilmung dargestellt, die 1981 in die deutschen Kinos kommt.
Auf 80 Meter gehen.
Auf 80 Meter gehen.
Langsam.
Vorne unten 15, hinten unten 10.
Was mit den Torpedos?
Die Geschichte ist inzwischen allgemeingut. U-96, unter dem Kommando von Heinrich Lehmann Willenbrock, genannt der Alte, versucht während des Zweiten Weltkriegs Schiffe der Alliierten im Atlantik zu versenken, scheitert am Versuch, durch die Meerenge von Gibraltar ins Mittelmeer zu gelangen und erreicht schließlich beschädigt das besetzte Frankreich. An Bord Lothar Günther Buchheim als Kriegsberichterstatter im Auftrag des Führers Adolf Hitler.
Morgen früh 7 Uhr geht's los. Meine erste Fahrt auf einem U-Boot. Keine Ahnung, wo es wirklich hingeht.
U-96 ist ein U-Boot des Typs 7C, das 1939-1940 auf der Germania-Werft in Kiel gebaut wird. Das Boot ist knapp 70 Meter lang, schafft über Wasser bis zu 17 Knoten mit den Dieselmotoren und kann etwa 50 Mann an Besatzung aufnehmen. Der Bootstyp gilt mit mehr als 600 Stück als das meistgebaute U-Boot überhaupt, sagt Marinehistoriker Jan Witt.
Das Problem ist, dass diese U-Boote zunehmend nicht mehr, wie man militärfachlich sagt, bedrohungsgerecht waren. Das heißt schlicht und einfach, sie waren technisch veraltet. Denn es handelt sich bei diesen U-Booten des Typ 7 letztendlich um Weiterentwicklung von Konstruktionen aus dem Ersten Weltkrieg. Und vor allem die entscheidende Schwäche des Typs 7 ist, dass es sich dabei um ein reines Tauchboot handelt. Also eigentlich ist der Begriff U-Boot irreführend, denn das signalisiert ja ein Schiff, das dauerhaft unter Wasser fahren kann.
Unter Wasser ist U-96 auf zwei Elektromotoren als Antrieb angewiesen, die aus mehreren Akkuzellen gespeist werden. Theoretische Höchstgeschwindigkeit weniger als 8 Knoten. Und damit kommt U96 auch nur etwa 30 Seemeilen.
Die mussten also in regelmäßigen Abständen wieder an die Oberfläche zurückkehren, um eben halt den Sauerstoffvorrat zu erneuern bzw. die Batterien wieder aufzuladen. Und das war natürlich die entscheidende Schwäche.
Über Wasser schaffen es U-Boote wie U96 aber mit vollen Tanks mehr als 6000 Seemeilen. Schwesterschiffe sind während des Zweiten Weltkriegs auch vor der US-amerikanischen Ostküste unterwegs, versenken dort Schiffe der Alliierten. Den Attacken von U96 und den anderen U-Booten der deutschen Kriegsmarine fallen tausende Menschen zum Opfer. Aber die Boote selbst sind zunehmend auch leichte Beute für die Gegner, sagt Marinehistoriker Jan Witt. Mehrere 10.000 U-Boot-Fahrer sterben in Booten wie U96.
Also man muss dazu sagen, dass die U-Boot-Besatzung zu den bestausgebildeten Soldaten der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg gehörten. Und das macht natürlich diesen Irrsinn, ich möchte es tatsächlich mal so nennen, diesen Irrsinn ab 1943 umso absurder. Wenn man sich also vorstellt, dass die Überlebensdauer, die durchschnittliche Überlebensdauer einer U-Boot-Besatzung ab 1943 im Zweiten Weltkrieg nur noch ungefähr anderthalb Feindfahrten, also wenige Wochen dauerte.
U96 wird kurz vor Kriegsende bei einem Luftangriff in Wilhelmshaven zerstört. Und auch die meisten Schwesterschiffe werden 1945 entweder von den eigenen Crews oder später von den Alliierten versenkt.
Die wurden auf die offene See gebracht, dann wurden die Unterwasseranschlüsse geöffnet und die U-Boote sackten ab. Es handelte sich dabei immer noch um einsatzfähige Kriegswaffen, die man natürlich schlicht und einfach so schnell wie möglich, auf Deutsch gesagt, weghaben wollte.
Im Film Das Boot sieht es so aus, als würden der Alte, also Heinrich Lehmann-Willenbrock, und andere Crewmitglieder von U96 bei einem Luftangriff ums Leben kommen. Tatsächlich aber leben einige der Besatzungsmitglieder auch Jahrzehnte später. Lehmann-Willenbrock fährt nach dem Zweiten Weltkrieg wieder als Kapitän, unter anderem auf dem einzigen deutschen Atomschiff, der Otto Hahn. Und Friedrich Garde, der leitende Ingenieur, stirbt 2023 im Alter von 107 Jahren.
Heute sagt man Job, das Ausüben einer Tätigkeit, die unser Beruf war, ohne sich größere Gedanken zu machen, was kommt eventuell auf uns zu. Von, sagen wir mal, Heldentum waren wir nicht beseelt.
Nur wenige der Schwesterschiffe von U96 aus dem Zweiten Weltkrieg werden weiter genutzt. Norwegen etwa übernimmt U995, das heute am Strand von Labö liegt. Ein Mahnmal, so Marinehistoriker Jan Witt.
Es ist eben tatsächlich, wie ich finde, immer noch wieder bedrückend. Denn anders als die Propaganda es dargestellt hat, ist das wirklich keine Heldenstory. Sondern es ist eben tatsächlich auch eine Story von psychischer Belastung, von Angst, von Todesgefahr. Das erzählen eben tatsächlich, oder haben eben auch einige alte U-Boot-Fahrer erzählt, die ich noch kennengelernt habe. Und die auch gesagt haben, also es war die Hölle.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Und jetzt tauchen wir ein in die Welt der griechischen Mythologie. Argo, so heißt das sagenhaft schnelle Schiff, mit dem Jason und seine Crew, die Argonauten, losgefahren sein sollen, um das goldene Vlies zu holen. Eine wahrlich heldenhafte Mission mit großer und ehrenhafter Crew.
Die Geschichte dieses sagenhaften Schiffes beginnt in Iolkos auf dem griechischen Festland. Jason, der Sohn eines Königs, wird von seinem Onkel fortgesandt. Er soll das goldene Vlies aus Kolchis im heutigen Georgien holen. Das goldene Vlies, das ist das überaus wertvolle Fell eines goldenen Widders, der fliegen und sprechen konnte. In der griechischen Mythologie wundert einen ja gar nichts. Für die Reise braucht Jasot ein Schiff. Dafür bekommt er Hilfe von der Göttin Athene und von einem Bootsbauer.
Am Fuße des Berges Pelion, aus einer Holzart, die im Meere nicht fault, wurde unter Athenes Leitung von dem geschicktesten Baumeister Griechenlands ein herrliches Schiff mit 50 Rudern gebaut und nach seinem Erbauer Argos Argo genannt.
Die Argo wird, so die Legende, von einem Segel und 50 Ruderern angetrieben. Die Mannschaft, die mit Jason an Bord geht, macht etwas her. Sie besteht aus jeder Menge Superhelden.
Sie kamen alle. Als erster Herakles, den später die Römer Herkules nannten, der stärkste Mann der Welt. Weil er so groß und schwer war, musste er sich später, damit es nicht kenterte, auf die mittlere Ruderbank des Schiffes setzen, wo er unermüdlich ruderte. Es kamen auch die Zwillinge Castor und Polydeukes, auch Dioskuren genannt, zwei Söhne von Zeus. Wir möchten mithelfen, das Schiff zu bauen, riefen sie.
Heißt es in dem Hörbuch für Kinder Jason und die Argonauten von Radio Bremen. Die heldenhafte Crew benennt sich nach ihrem Schiff, die Argonauten.
Als alle im Schiffe Platz genommen hatten, wurden die Anker gelichtet. Die 50 Ruderer begannen ihren regelmäßigen Taktschlag. Ein günstiger Wind schwellte die Segel und bald hatte das Schiff den Hafen von Iolkos hinter sich.
Auf ihrer Reise erleben die Argonauten, wie es sich für echte Helden eben gehört, jede Menge Abenteuer. So müssen sie unter anderem gegen wilde Riesen kämpfen.
Jenen hingen 6 Arme vom Leibe runter, 2 von den mächtigen Schultern und 4 an den beiden Seiten.
Eine besondere Herausforderung erwartet Jason und seine Männer am Bosporus. Zusammenschlagende Felsen, tosende Strudel und hohe Wellen machen die Durchfahrt im Grunde unmöglich. Mit ihrem schnellen Schiff und abermals mit göttlicher Hilfe aber gelingt es ihnen, die gefährliche Meerenge zu durchfahren.
Als die schwarzen Felsen wieder auseinandergingen, beeilten sich die Argonauten schnell, die Stelle zu passieren. Mit aller Kraft schlugen sie die Ruder ins Wasser. Schnell, 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 schnell. Aber eine mächtige Welle hielt sie genau an der Stelle fest, wo die Felsen immer wieder aufeinander schlugen. Die Argonauten dachten, jetzt ist alles aus. Gleich sind wir tot, als in goldener Rüstung Pallas Athene die Göttin erschien. Größer als ein Berg. Sie versetzte den wandernden Felseninseln einen Schlag. Und dann hatte der Spuk ein Ende. Seit dieser Zeit bleibt die Meerenge offen und die Schiffer brauchen nicht mehr, um ihr Leben zu fürchten. So kamen die Argonauten unbehelligt ins offene Meer.
In Kolchis, im heutigen Georgien, angekommen, ist Jason noch längst nicht am Ziel. Um das goldene Vlies zu bekommen, muss er noch eine Reihe von Mutproben bestehen. Medea, die Tochter des dortigen Königs, die er später heiratet, hilft ihm, das Vlies zu stehlen. Natürlich warten auch auf der Rückreise noch mal viele Abenteuer auf Schiff und Mannschaft. Aber alles geht gut aus.
Wahrsager hatten ihre Ankunft schon vorausgesagt. So kam es, dass das ganze Volk am Hafen wartete. Alle bestaunten und bejubelten das goldene Vlies.
Gut möglich, dass die Geschichte von Jason und den Argonauten einen wahren Kern hat und auf eine Expedition zurückgeht, die es tatsächlich gegeben hat. Wie auch immer, die Argo ist so legendär, dass sogar ein Sternbild nach ihr benannt wurde. Vor einigen Jahren, 2006, haben griechische Archäologen und Schiffbauer die Argo nachgebaut. Wie damals Jason wollten sie mit dem Schiff bis ins Schwarze Meer rudern und segeln. Die Türkei aber macht den Abenteurern einen Strich durch die Rechnung und verbietet die Passage durch den Bosporus. Die Meerenge, heißt es, sei für Ruderer viel zu gefährlich. Die modernen Argonauten segeln und rudern stattdessen von Griechenland nach Venedig. Den Nachbau der Argo kann man sich heute in der griechischen Hafenstadt Volos ansehen. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute geht es um legendäre Schiffe. Eines von ihnen kennt wahrscheinlich jeder, selbst wenn es eigentlich keinen richtigen Namen hat. Das Schiff des Fliegenden Holländers.
Die Wolken türmen sich über dem Wasser wie schwarze Mauern.
und der Sturm peitscht das Meer. Blitze zucken durch die Nacht. Aber was ist das? Plötzlich ist da ein Rauschen in der Luft und ein seltsames Leuchten. Und sind das nicht die Rufe einer Schiffsmannschaft, die gerade die Segel setzt?
Ein schwarzes Schiff, die Segel rot, blutrot. Ein Geisterschiff, das alle Seeleute in Panik versetzt, sobald sie es sehen. Der fliegende Holländer wird angeblich über Jahrhunderte immer wieder gesichtet auf See. Das letzte Mal Ende der 50er Jahre von einem niederländischen Frachter. Unter vollen Segeln soll der fliegende Holländer unterwegs gewesen sein, deutlich erkennbar angeblich, ein Mann am Steuerrad. Erst im letzten Moment, wohl kurz vor einem Zusammenstoß, soll das Geisterschiff verschwunden sein. Mindestens einen wahren Kern gibt es beim Geisterschiff des fliegenden Holländers.
Besonders im 18. und 19. Jahrhundert werden immer wieder Geisterschiffe entdeckt, die führungslos auf dem Meer treiben. Häufig war es bei solchen Schiffen so, dass die gesamte Mannschaft an einer Krankheit oder einer Seuche gestorben ist. Alle an Bord waren tot. Und so trieb dann so ein Schiff so lange über das Meer, bis es schließlich in einem Sturm unterging. Aus Angst, sich anzustecken, war es damals üblich, dass kein anderes Schiff einem solchen Seuchenschiff zu Hilfe kam.
Es gibt mehrere Vermutungen, ob es sich beim Vorbild für den fliegenden Holländer nicht doch um eine echte Figur gehandelt haben könnte. Eine mögliche Figur wird dabei immer wieder genannt. Der Niederländer Barnet Focke, der im 17. Jahrhundert auf der Handelsroute zwischen Europa und Ostindien unterwegs war mit seinem Schiff. Gerade einmal 3 Monate soll er für die weite Reise gebraucht haben.
Andere Segelschiffe brauchten für die gleiche Strecke über ein halbes Jahr. Denn Focke lässt fast immer volle Segel setzen. Selbst bei Unwetter. Sein Schiff fliegt nur so über das Meer, obwohl es eigentlich schwerer ist als andere Schiffe. Focke lässt nämlich seine Maststangen mit Eisen verstärken. Bald gerät der ungewöhnlich große und starke Mann in den Verdacht, mit dem Teufel im Bund zu sein. Kein Wunder, er ist bekannt für seine Wutausbrüche, sein lautes Fluchen und sein grobes Benehmen. Eines Tages segelt er in einen Sturm und wird nie wieder gesehen.
Der echte fliegende Holländer, der seitdem mit einem Geisterschiff unterwegs ist? Angeblich hat der legendäre Seefahrer Gott verflucht und erscheint nun alle paar Jahre irgendwo wieder auf den Ozeanen. An Land darf er, so die Legende, nur alle 7 Jahre, um eine Frau zu finden, die ihn liebt, um so von seinem Fluch erlöst zu werden. In den Erzählungen von Seeleuten gibt es noch einen Nebenstrang der Geschichte. Manchmal soll der fliegende Holländer nämlich ein Beiboot aussetzen.
Aber ohne Mann, nur das Boot allein. Und das kam auf uns zu, bis es direkt neben uns am Schiff lag. Und dann lag da plötzlich ein Bündel mit Briefen bei uns an Deck. Wie von Geisterhand. Die waren schon ganz alt und zerfleddert.
Briefe des fliegenden Holländers an Menschen adressiert, die schon längst tot sind. Was nach den Seemannsgeschichten bestenfalls hilft, die Briefe an den Mastnageln. Bereits im späten 18. Jahrhundert finden sich Erzählungen vom fliegenden Holländer in der Literatur. Ab den 1820er Jahren auch in der deutschsprachigen. Etwa bei dem Romantiker Wilhelm Hauff. Und natürlich bei Heinrich Heine. Der Komponist Richard Wagner nimmt das Motiv des fliegenden Holländers dann schließlich in seine gleichnamige Oper auf, die 1843 uraufgeführt wird. Im Laufe der letzten 100 Jahre sind mehrere Verfilmungen und Adaptionen entstanden. Legendär, Pandora und der fliegende Holländer aus dem Jahr 1951 mit Ava Gardner in der Hauptrolle.
Was für eine vollkommen unglaubliche Sache würdest du für mich tun?
Ich würde alles tun.
Auch die Erfolgsfilme Fluch der Karibik mit Johnny Depp und Keira Knightley bedienen sich bei der Legende des fliegenden Holländers. Nur vermeintlich echte Sichtungen des fliegenden Holländers hat es seit Jahrzehnten nicht gegeben. Vielleicht hat der untote Seemann mit seinem legendären Schiff am Ende ja doch seine Ruhe gefunden. Legendäre Schiffe stellen wir Ihnen heute einmal mehr vor, hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Und da interessieren uns natürlich ganz besonders auch die Schiffe, die mit der Geschichte Hamburgs so eng verbunden sind, dass sie die Stadt sogar im Namen tragen. So wie die Wappen von Hamburg.
Hamburg im 17. Jahrhundert. Die Stadt ist ein wichtiges Handelszentrum in Europa. Hamburger Schiffe machen sich von der Elbe aus auf den Weg. Aber es gibt ein Problem, ein sehr großes sogar.
Piraten!
Die Handelsschiffe brauchen Schutz vor Piratenüberfällen. Eigene Kriegsschiffe hat Hamburg nicht. Aus den Konflikten in Europa will man sich raushalten, möglichst neutral bleiben. Schließlich aber gibt die Hamburger Admiralität 2 bewaffnete Schiffe in Auftrag, von denen man eines in einer Vitrine im Internationalen Maritimen Museum als Modell bewundern kann.
Wir stehen hier vor dem hamburgischen Konvoischiff Wappen von Hamburg, im Volksmund auch Wappen von Hamburg I, weil ihr noch 3 weitere folgten. Und Konvoischiff heißt, dass es sich um bewaffnete Schiffe handelte, die den Zweck hatten, Piratenangriffe auf Handelskonvois abzuschrecken.
Piraten, sagt Gerrit Menzel vom Maritimen Museum, gibt es damals bei weitem nicht nur in der Karibik, so wie wir es aus Hollywood-Filmen kennen.
Es hatten sich französische Piraten sogar in der Elbe gezeigt und dort widerstandslos Beute machen können. Aber vor allen Dingen ging es um die nordafrikanischen Korsarenstaaten, die also die sogenannte christliche Seefahrt kräftigst bekaperten und nicht nur Schiff und Ladung wegnahmen, sondern auch als Sklavenjäger gefürchtet waren.
Wappen von Hamburg. Liest man den Schiffsnamen heute, stutzt man kurz. Müsste da nicht Wappen von Hamburg stehen mit 2 P? Nein, sagt Gerrit Menzel.
Wappen von Hamburg mit einem P in der Zeit bezog sich nämlich auf Waffen von Hamburg. Es war nämlich ein Schiff mit immerhin 54 Kanonen.
11-mal ist die erste Wappen von Hamburg als Geleitschiff unterwegs. Unter dem Befehl des bekannten Hamburger Kapitäns Karpfanger liegt sie im Jahr 1683 vor Cadiz, als an Bord ein Brand ausbricht. Das Feuer erreicht die Pulverkammer, das Schiff explodiert. 65 Mann, darunter auch Kapitän Karpfanger, sterben. Hamburg baut danach noch weitere Konvoischiffe mit dem Namen Wappen von Hamburg. Ein Modell der Wappen von Hamburg III hängt im Internationalen Maritimen Museum eindrucksvoll von der Decke.
Ja, wir stehen hier unter einem der größten Modelle, die wir hier im Hause ausstellen. Ein über 4 Meter langes Modell der Wappen von Hamburg III. Ein Dreimaster, wie die meisten Schiffe dieser Größenordnung in der Zeit, ist es vornehmlich rar getakelt. Lediglich am Besanmast, das ist immer der hinterste, wird ein Schratsegel geführt. In dem Fall ist es sogar noch ein Lateinersegel. Wir sind 1722. Wenige Jahrzehnte später würde das immer ein Gaffelsegel gewesen sein.
Besonders auffällig sind auch die geschnitzten Verzierungen am Heck des Schiffes. Die Wappen von Hamburg III sollte mächtig Eindruck machen.
Das ist im Grunde ja auch ein Schiff, das auch repräsentieren sollte. Das ist in gewisser Weise auch ein schwimmender Palast, der sich tatsächlich nachher in der Realität als viel zu schwer erwiesen hat.
Ähnlich wie heute die großen Containerschiffe hatte auch das Geleitschiff von damals so seine Probleme auf der Elbe.
Wir reden ja heute immer mal wieder über die Elbvertiefung. Das ist damals auch schon ein Problem gewesen, dass immer wieder Sandbänke entstanden und dass die großen Schiffe derzeit selbst damit ihre Schwierigkeiten hatten. So ein großes Segelkriegsschiff in voller Ausrüstung mit Bewaffnung, pro Geschütz mindestens 6 Mann zur Bedienung, da ist ordentlich was an Bord. Und da muss man dann eben durchkommen und das war wohl nicht so ganz einfach.
Das Schiff ist zwar imposant anzusehen, für das Fahrtgebiet der Elbe aber nicht wirklich geeignet.
Da sind also nur wenige Konvoifahrten erfolgreich durchgeführt worden und hat das Schiff alsbald dann verkauft an das Handelshaus Tamm, die es dann als Margarete Tamm in den Ostindienhandel geschickt haben.
Eine 4. Wappen von Hamburg gibt es damals auch noch. 4 Schiffe, ein Name. Im Maritimen Museum wird die Erinnerung an die Hamburger Konvoischiffe wachgehalten. Gerade das imposante Modell der Wappen von Hamburg III hoch über den Köpfen der Museumsbesucher ist ein echter Hingucker.
Hier werden die Erinnerungsfotos, die Abschiedsfotos geschossen, wenn Gruppen hier sind. Und es war ja auch schon in der Elbchaussee, wo die Sammlung vorher untergebracht war, hängend im Treppenhaus untergebracht. Nur dass es dabei weitem nicht so gewaltig wirkte wie jetzt hier, wo es Raum hat.
Die Wappen von Hamburg. Achten Sie vielleicht beim nächsten Besuch im Internationalen Maritimen Museum mal ganz besonders auf die Modelle der Hamburger Konvoischiffe.
Piraten des Kaisers. So wird die Crew eines Frachtschiffs genannt, das gerade einmal rund 130 Meter lang ist. Der Frachter, gebaut bei der Flensburger Schiffbaugesellschaft FSG unter dem Namen Wachtfels, war im Ersten Weltkrieg im Auftrag der kaiserlichen Marine unterwegs, und zwar als Hilfskreuzer Wolf.
Ladebäume, ein großer Schornstein, in der Mitte des Schiffes eine breite Brücke, der Steven gerade. Die Silhouette des Hilfskreuzers Wolf ist eine, wie sie viele Handelsschiffe zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben. Und das ist auch gewollt, als die kaiserliche Marine die Wolf 1916 von Kiel aus auf eine ungewöhnliche Reise schickt.
Man nannte sie die Piraten des Kaisers. Sie konnten nur überleben, indem sie fremde Schiffe überfielen und ausraubten. Wie Piraten in alten Zeiten eben. Anders ging es nicht. Sie konnten nicht riskieren, einen Hafen anzulaufen,
sagt der australische Marineexperte Peter Honan in einer Dreisat-Dokumentation. Der Erste Weltkrieg tobt, nicht nur in Europa, sondern auch auf den Weltmeeren. Großbritannien dominiert die Seehandelswege rund um den Globus und so ist das Deutsche Kaiserreich auf See blockiert. Die Marineführung verfällt deshalb auf die Idee, getarnte Schiffe loszuschicken. Umgebaute Handelsschiffe sollen auf Kaperfahrt gehen und dabei die Seewege stören, etwa durch Minen. Rund ein Dutzend solcher Hilfskreuzer sticht in See, darunter ist auch der später sehr bekannte Großsegler von Felix Graf Luckner. Aber kein Schiff kommt so weit wie die Wolf, so der Journalist und Buchautor Richard Gilliatt.
Der Vorteil der Kaperschiffe war, sie konnten versuchen, unerkannt durch die Seeblockade hindurchzuschleichen. Anders die kaiserliche Marine. Einmal auf See wäre sie der riesigen Flotte Großbritanniens ausgeliefert gewesen. Darum verließen die Kriegsschiffe die deutschen Häfen fast nie.
Trotz des unscheinbaren Äußeren, die Wolf ist hochgerüstet, hat 10 Geschütze, 4 Torpedorohre, fast 500 Seeminen und ein Wasserflugzeug, das für Späheinsätze genutzt werden soll, das Wölfchen. Kommandant ist Karl August Nerger, ein Fregattenkapitän von 41 Jahren. Sein Enkel Uwe Nerger.
Das, was ich aus der Literatur entnommen habe und auch aus den Erzählungen in der Familie, ist er bereits in sehr frühen Jahren als eine Art militärisches Genie, als Navigationsgenie bezeichnet worden. Das heißt, er war jemand, der sich fast blind orientieren konnte und aufgrund seiner Navigationsfähigkeiten und seiner Intuition zu Dingen in der Lage war, die Bewunderung hervorgerufen haben.
Von Kiel aus geht es getarnt durch die Ostsee, den Skagerrak, nördlich um Island, um möglichst keinem feindlichen Schiff zu begegnen. Und dann wird Südkurs angelegt. Das erste Ziel, Kapstadt. Im Ersten Weltkrieg eine Drehscheibe für Nachschub und Truppentransporte der Alliierten. Dort legt die Wolf Seeminen aus. Hunderte Menschen sterben, als ihre Schiffe mit den halbgetauchten Minen zusammenstoßen.
Es ging darum, tatsächlich Angst zu verbreiten. Die Angst, ich kann gar nicht mehr aus dem Hafen auslaufen, ohne die Gefahr sehen zu müssen, dass ich auf eine Mine laufe und viele Menschenleben riskiere. Angst war, glaube ich, das erste Ziel dieser Mission.
Das Flugzeug, das an Bord ist, hält Ausschau, ist ein geeignetes Schiff der Alliierten in der Nähe, schießt die Wolf vor dem Bug. Nur selten gibt es Gegenwehr. Alles, was als Beute taugt, wird anschließend umgeladen und das gekaperte Schiff versenkt, um keine Spuren zu hinterlassen.
Für den Kommandanten eines Kaperschiffes gab es ein riesiges Problem. Nach Kriegsrecht war es nicht erlaubt, die Menschen an Bord ziviler Schiffe zu töten. Sie mussten die Gefangenen am Leben lassen.
Im Laufe der Zeit werden an Bord der Wolf mehrere hundert Gefangene untergebracht, so der Autor Richard Gilliatt. Auch Frauen und Kinder. Eines von ihnen, die junge Amerikanerin Juanita Cameron.
Es gab sogar Tiere, Dackel, Katzen, Schweine. Für das Mädchen war das Schiff ein riesiger Abenteuerspielplatz. Und sie freundete sich mit der Mannschaft an.
Bis nach Australien und Neuseeland gelangt der Hilfskreuzer Wolf. Vor Sydney werden ebenfalls Minen ausgelegt. Auch wenn die Alliierten ahnen, dass in den Gewässern ein Kaperschiff unterwegs ist, lassen sie die Bevölkerung im Unklaren.
De facto war Australien völlig wehrlos. Hätte die australische Bevölkerung geahnt, dass da vor der Küste ein Kaperschiff herumfährt, hätte das Panik ausgelöst.
Nach etwa 30 versenkten Schiffen und mehr als einem Jahr auf See macht sich das Schiff wieder auf den Weg Richtung Europa. Immer in Sorge darum, dass die Kohlen für die Kessel ausgehen. 30 Tonnen werden jeden Tag verfeuert.
Die Verzweiflung war wirklich groß. Man war tausende Seemeilen von der Heimat entfernt. Man wusste ohnehin nichts mehr von der Heimat, hat nichts mehr gehört. Und jetzt saß man da und hatte keine Kohlen mehr. Es musste einfach ein Schiff kommen.
Nach langer Suche erscheint ein spanischer Dampfer, der geeignet erscheint. Er wird gekapert und tatsächlich ist genug Kohle an Bord. Nur, die Ladung muss bei stürmischem Wetter umgeladen werden. Beide Schiffe liegen auf offener See im Päckchen nebeneinander.
Sie prallten gegeneinander. Wasser drang ein. Die Besatzung machte sich ernste Sorgen, ob die Wolf bis zum Ende durchhalten würde, denn sie war angeschlagen und in schlechtem Zustand.
In Deutschland gibt die kaiserliche Marine die Wolf schon längst auf. Die Angehörigen werden informiert, dass die Crew wahrscheinlich nicht mehr lebt. Aber im Februar 1918 läuft die Wolf in Kiel ein. An Bord fast 500 Gefangene aus der ganzen Welt und geraubte Waren im Wert von 40 Millionen Goldmark. Die Strecke, die die Wolf auf ihrer Kaperfahrt zurückgelegt hat, entspricht dem 2,5-fachen Erdumfang. Den Kriegsverlauf ändern kann das legendäre Kaperschiff des Kaisers nicht. Als 1918 die Matrosen in Kiel den Aufstand wagen, sind auch Crewmitglieder der Wolf dabei. In die Reihe der legendären Schiffe gehört ganz sicher auch der Forschungseisbrecher Polarstern. Die Polarstern ist das Flaggschiff des Alfred-Wegener-Institutes. Eine Art schwimmendes Großlabor, auf dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus vielen Nationen zusammen forschen. Seit der Indienststellung im Dezember 1982 hat das Schiff mehr als 1,7 Millionen Seemeilen zurückgelegt, war immer wieder in den Polarregionen der Arktis und Antarktis unterwegs. Wobei es bei der ebenfalls schon legendären Mosaik-Expedition 2019-2020 weniger ums Fahren ging, sondern vielmehr ums Driften mit dem Meereis.
September 2019. Der Forschungseisbrecher Polarstern ist auf dem Weg zum Nordpol. Aufbruch zur Mosaik-Expedition. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 20 Nationen wollen sich ein Jahr lang mit dem Schiff einfrieren lassen und mit dem Meereis driften.
Im Winter ist das Eis ja so dick, dass wir da noch nie mit einem modernen Forschungseisbrecher gewesen sind. Es ist nicht so, dass wir zu wenig Daten da haben. Wir haben aus dem Winterhalbjahr überhaupt keine Daten.
Was bedeutet der Verlust des Meereises? Eises für die Arktis und was heißt das für die Erde? Fragen, auf die Expeditionsleiter Markus Rex und sein Team Antworten finden wollen.
Markus, Matt, bitte kommen.
Kannst du die ersten Eisdickenmessungen wiederholen?
Vor dem Beginn der Forschungsarbeit unter Extrembedingungen steht die Suche nach der perfekten Eisscholle, an der sie andocken können.
Wir haben jetzt eine Scholle gefunden, an der liegen wir auch gerade, die einen härteren Kern hat. Einen Kern, in dem viele Eisschollen zusammengeschoben sind, zusammengefroren sind und die damit ein stabiles Gegenlager bilden könnte, wo das Schiff auch einigermaßen stabil dran liegen kann.
Die Drift beginnt. Die Hauptmaschinen werden abgeschaltet. Auf der Eisscholle ums Schiff herum wird eine regelrechte Forschungsstadt aufgebaut. Alles, was in den kommenden Wochen und Monaten gebraucht wird, ist in Containern an Bord der Polarstern dabei.
Wir sind momentan bei 85 Grad Nord. Hier gibt es keinen Baumarkt. Und dementsprechend haben wir gut 500 Tonnen, die sich jetzt so nach und nach aufs Eis bewegen. Stromkabel, Wegebau, wir haben Fahrzeuge dabei, alles, was man für die Fahrzeuge braucht.
Während sich die Forscherinnen und Forscher an die Arbeit machen, ist Stefan Schwarze, der Kapitän der Polarstern, dafür verantwortlich, dass auf dem Schiff alles läuft.
Ich sorge dafür, dass das hier das Licht weiter leuchtet und dass es hier warm ist und dass die Wissenschaftler hier immer wieder zurückkommen können. Ich bin dafür verantwortlich, dass der Schiffsbetrieb erhalten bleibt.
Vor über 40 Jahren, 1983, wurde die Polarstern in Dienst gestellt. Vor der Jungfernfahrt in die Antarktis schwärmt damals der erste Kapitän der Polarstern von dem neuen, robusten Forschungseisbrecher.
Also dieses Schiff ist so dimensioniert, dass es Eisdrücke im Vorschiffsbereich von 900 Tonnen pro Quadratmeter und im Eisgürtel innerhalb des Mittschiffsbereiches 650 Tonnen pro Quadratmeter Eisdruck aushalten kann. Und es gibt vergleichsweise auf der ganzen Welt kein Eisbrecher oder kein weiteres Forschungsschiff, was in der Außenhülle so dimensioniert ist wie hier die Polarstern.
Auf der Mosaik-Expedition 2019-2020 ist die Polarstern für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beides. Ihr Arbeitsplatz und ihr Zuhause. In der Kombüse kümmern sich der Koch und sein Team um die Verpflegung.
Der Tag beginnt, wenn man Tag sagen kann. Wir haben momentan ja die dicke Dunkelheit. Die Bäckerin, die ist zwischen 4 und halb 5 in der Küche. Die fängt dann natürlich an, ihre Brötchen zu machen. Ich komme gegen 5 dazu. Wir sind hier gute 100 Leute an Bord, über Wissenschaftler und auch die eigene Crew. Versagt die Kombüse, ist die Stimmung im Keller.
An Bord gibt es ein Fitnessstudio und einen kleinen Laden.
Hallo Thomas.
Guten Abend, Ellen.
Wir werden ja rund um die Uhr voll versorgt. Wir haben noch nicht mal einen Arbeitsweg. Ein, zwei Level tiefer gehen und schon steht das Gerät und man kann losmessen. Das ist ja im normalen Leben ganz anders. Das ist ja alles sehr reduziert auf dem Schiff, aber man kann wirklich sehr intensiv arbeiten. Also messen, forschen.
Sogar eine eigene Radiostation hat die Polarstern.
Good afternoon, Arctic. This is Radio Mosaic on Channel 77. We start with the weather. We have...
Draußen haben wir minus 18 Grad und Wind. Also ein warmer Tag, um zu forschen.
And now another important information.
Eine wichtige Info noch. Wir haben Fußspuren von einem Eisbären entdeckt. Also seid vorsichtig, wenn ihr rausgeht.
And we will start the afternoon with a song from Quiet Riot. Come on, feel the noise. Enjoy.
Eine Mission bei klirrender Kälte und in der Dunkelheit der Polarnacht. Mal streiken in der Kälte die Geräte.
Ein trauriger Tag. Mein Instrument funktioniert nicht.
Mal setzt sich das Eis plötzlich mit gewaltiger Kraft in Bewegung.
Das Eis bewegt sich. Das Eis hat sich da drauf geschoben.
Ohne ihr Schiff könnten die Forscherinnen und Forscher an diesem Ort nicht überleben. Die Polarstern schützt sie vor den unwirklichen und extremen Bedingungen.
Dieses Schiff hier, das ist unsere Überlebenszelle. Wenn wir jetzt da draußen wären, könnten wir nicht sehr lange überlegen. Das ist irgendwie was Gewaltiges.
Für die Erforschung der Arktis und des Klimawandels war diese Expedition ein Meilenstein.
Du spürst, wie bedeutend es ist, was wir hier tun. Of how important is what we're doing.
Ohne dieses mittlerweile legendäre Schiff, den Forschungseisbrecher Polarstern, wäre das alles nicht möglich gewesen.
Wenn Sie sich noch einmal genauer ansehen wollen, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Mosaik-Expedition auf dem Forschungseisbrecher Polarstern gelebt und gearbeitet haben, die Dokumentation Expedition Arktis, ein Schiff, ein Jahr im Eis, finden Sie noch bis zum 19. März in der ARD-Mediathek.
Das war sie, die 3617. Ausgabe des Hamburger Hafenkonzerts. In der kommenden Woche geht's weit in den Norden.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Die Nordostpassage, der nördliche Seeweg entlang der russischen Arktisküste. Jahrhundertelang war es der Traum vieler, dort entlang einen Seeweg von Europa nach Asien zu finden. Ein Traum, der mit dem Klimawandel zunehmend Wirklichkeit wird. Dirk Notz ist Klimaforscher an der Uni Hamburg. Mit ihm, aber auch mit dem Historiker Andreas Renner, sprechen wir über die Nordostpassage. Was bedeutet der Seeweg für die Handelsschifffahrt und für den Kreuzfahrttourismus? Und wir schauen auf die militärstrategische Bedeutung des Nordpolarmeeres und die Gefahren für die Umwelt, wenn mit dem schwindenden Eis der Schiffsverkehr und der Rohstoffabbau zunehmen.
Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Wie immer zu hören, sonntagmorgens ab 6, nochmal ab 19 Uhr und natürlich in unserem Hafenkonzert-Podcast. Mehr Infos dazu auf ndr.de/903 und in unserer NDR Hamburg-App.
Wir sind Hamburg. Hamburg.
Tschüss für diesmal und Ihnen allen eine gute Woche. Das sagen
Petra Volkwarzen
und Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.